Zu einem Geliebten fliegen die Herzen zu, wie wir es gerade gesungen haben, richtig? Einer Geliebten oder einem Geliebten. Und der Text, den wir heute lesen wollen, es ist weiterhin Hosea, ist auch eine Fortsetzung einer Liebesgeschichte, einer ganz besonderen Liebesgeschichte, die sich zwischen Gott und Israel abspielte und symbolisch zwischen Hosea und seiner Frau Gomer, die eine Ehebrecherin war, deutlich wird. Der Herr gab Hosea ja den Auftrag, ein Hurenweib zu ehelichen, die auch drei Kinder gebar, von denen nur der älteste Sohn Jezreel, das übersetzt heißt Gott seht, legitimer Sohn Hoseas war. Während die Tochter Lo-Ruhama, was heißt, die keinen Erbarmen erlangt hat, und der zweite Sohn Lo-Ami, übersetzt nicht mein Volk, andere Väter hatten. Diese Geschichte ist also alles andere als ein Liebesfilm à la Pretty Woman oder so etwas. Es ist eigentlich ein Drama. Gott hatte jedes Recht, auf ewig sich von seinem Volk zu trennen, da sie sich so verhalten haben, wie eben Gomas Frau, wie eben Goma, die Frau Hoseas. Am Sinai wählte Gott Israel als seine Braut und er verlobte sich mit diesem Volk. Eine Verlobung war damals etwas anderes, als es heute ist. Wollen wir heiraten? Ja, okay. Sondern damals war es eine formelle Angelegenheit, bei der Braut und Bräutigam einen Vertrag eingingen mit dem Ziel der Ehe. Es war eine Vorstellung der Erwartungen, die man aneinander hatte, was man bereit war, einander geben zu wollen. Ab 2. Mose 19 lesen wir, wie Mose zwischen Israel und Gott der Mittelsmann war. Gott hatte den Israeliten schon gezeigt, wie groß seine Macht ist, indem er Israel aus Ägypten geführt hat, das Schilfmeer geteilt hat und das Heer der Ägypter in diesem Schilfmeer hat umkommen lassen. Er hat 2 Millionen Israeliten, vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger, 3 Monate lang schon in der Wüste Sinai versorgt, mit Wasser und Nahrung. In der Wüste, nicht in irgendeiner Oase. Er hat sogar Geduld bewiesen, obwohl Israel immer wieder von Neuem gemurrt hat gegen ihn. Aber nun war der Zeitpunkt gekommen, dem Volk zu zeigen, was er von ihnen erwartete. Und er gab die Gebote, wie wir in Kapitel 20 bis 24 lesen. Mose legte alles dem Volk vor und sie sollten entscheiden, was sie auch taten. Und ich möchte uns einmal aus 2. Mose Kapitel 24 die Verse 3 bis 4 lesen. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels. Es war also keine Entscheidung allein von Mose oder den Volksvertretern, den Ältesten der Israeliten. Es war eine Volksabstimmung. Ohne Zwang, aber mit 100%iger Zustimmung der Forderungen Gottes. Und diese Zustimmung wiederholten sie noch einmal, während sie das Friedensopfer für den Herrn brachten, wie wir in Vers 7 lesen können. Waren sie lange treu? Nein. Schon 40 Tage darauf, als Mose weitere Anweisungen erhielt von Gott, zum Beispiel zum Bau der Stiftshütte, um der Priesterschaft willen, der Opferrituale und so weiter, verstieß das Volk unter dem Hohenpriester Aaron gegen Gottes Gebote. Und sie machten sich ein goldenes Kalb, von dem Gott gesagt hat, ihr sollt kein Bild machen von mir. Und sie sagten, dieses Kalb hat uns aus Ägypten herausgeführt. Als ob Kälber führen könnten. Diese Missachtung der Gebote zieht sich durch die ganze Geschichte Israels. Und Gott hat immer wieder sein Volk aufgerufen, von diesem falschen Handeln Abstand zu nehmen. Er hat ihnen bewusst gemacht, dass sie sonst verloren gehen. Und eben besonders deutlich hat er das im Fall des Propheten Hoseas getan, wie wir sehen und schon gelesen haben. Ich möchte uns heute die Verse lesen aus Kapitel 2 des Hosea-Buchs von 4 bis 25. Weist eure Mutter zurecht, weist sie zurecht, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, damit sie ihre Hurerei von ihrem Angesicht wegschaffe und ihre Ehebrecherei von ihren Brüsten. Sonst werde ich sie nackt ausziehen und sie hinstellen, wie sie war am Tag ihrer Geburt, und sie der Wüste gleich machen, einem dürren Land, und sie sterben lassen vor Durst. Und über ihre Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie Hurenkinder sind. Denn ihre Mutter hat Hurerei getrieben, die sie geboren hat, bedeckte sich mit Schande. Denn sie sprach, ich will doch meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser gegeben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meinen Trank. Darum siehe, ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen. Ja, ich will eine Mauer für sie errichten, damit sie ihre Pfade nicht mehr finden soll. Wenn sie dann ihren Liebhabern nachjagt und sie nicht mehr einholt, wenn sie sie sucht, aber nicht findet, so wird sie sagen, ich will hingehen und wieder zu meinem ersten Mann zurückkehren. Denn damals hatte ich es besser als jetzt. Sie erkannte ja nicht, dass ich es war, der ihr das Korn, den Most und das Öl gab und ihr das Silber und Gold mehrte, das sie für den Baal verwendet haben. Darum will ich mein Korn zurücknehmen zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und will ihr meine Wolle und meinen Flachs entziehen, womit sie ihre Blöße bedeckt. Und ich will nun ihre Schande enthüllen vor den Augen ihrer Liebhaber, und niemand wird sie aus meiner Hand erretten. Und ich will aller ihrer Freude ein Ende machen, ihren Festen, ihren Neumondfeiern und ihren Sabbaten und allen ihren Feiertagen. Ich will auch ihren Weinstock und ihren Feigenbaum verwüsten, von denen sie sagt, das ist der Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Ja, ich will sie in eine Wildnis verwandeln, dass sich die Tiere des Feldes davon ernähren sollen. Ich will sie strafen für alle, für die Festtage der Bale, an denen sie ihnen räucherte und sich mit ihren Ohrringen und ihrem Geschmeide schmückte und ihren Liebhabern nachlief und mich vergaß, spricht der Herr. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und zu ihren Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Und ich werde die Namen der Bale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihre Namen nicht mehr gedacht werden soll. An jenem Tag will ich auch zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf Erden kriecht. Und ich will Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht und in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da will ich antworten. Ich will dem Himmel antworten und er soll der Erde antworten. Und die Erde wird antworten mit Korn, Most und Öl. Und diese werden Jezreel antworten. Und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. ja, muss geölt werden. Gott führt de facto einen Prozess gegen sein Volk. Die Prozessgattung, das ist das Verfahren wegen Ehebruch. Israel hat Ehebruch begangen. Doch nach unmittelbarer Strafe würde er sein eigentliches Ziel verfolgen. Die Veränderung seiner schamlosen Braut zu einer treuen Braut und die Wiederherstellung der gebrochenen Ehe zu einer intakten, zu einer liebevollen Ehebeziehung. Es ist schwer durchschaubar, wer wen wann eins anredet. Einmal ist Jahwe der Kläger, dann Richter, dann ist er Strafvollstrecker. Und dieser Rollenwechsel erklärt auch die Spannung, in der wir oftmals stehen und nicht so ganz genau wissen, was jetzt hier ist. Aber es geht um die Treulosigkeit Israels. Und ich habe diese Predigt in drei Punkte unterteilt. Gottes Liebe wird missachtet, ist mein erster Punkt. Und das klagt er ja auch an. Und dann sehen wir, Gottes Liebe hält fest. Und er wird aktiv. Und somit kommt letztendlich, mein Punkt 3, Gottes Liebe zum Ziel. In Vers 4 lesen wir, weist eure Mutter zurecht. Oder wie es in der Luther 12 heißt, sprecht das Urteil über eure Mutter. Nicht Außenstehende sollten sie anklagen, sondern ihre Kinder, vor allem ihre Söhne, denn nach damaligem Recht galt die Zeugenaussage einer Frau nichts. So fordert Gott die einzelnen Glieder des Volkes auf, Zeugen des Unrechtes der gesamten Gemeinde Israel aufzudecken. Es gab immer wieder welche im Volk Gottes, die ihre Knie nicht vor den Götzen gebeugt haben, die treu blieben. Aber gerade diese Treue in der Nachfolge Gottes ist immer wieder Aufruf dazu, Zeugnis über die Gemeinde abzugeben. Angefangen von Mose, über Elia, Jeremia, Johannes dem Täufer bis zu uns heute. Dadurch wird man nicht von der Schuld befreit. Man ist kein Kronzeuge, wie in amerikanischen Krimis da einer aussagt und all seine Schuld werden erlassen. Nein, wir sind nicht freigesprochen davon. Aber wir stehen in der Verantwortung, die Gemeinde aufzurütteln, dass sie eben nicht in der Sünde verharrt, sondern Buße tut, umkehrt und eben Gott wieder als ihren Herrn annimmt. Die Sünde, die hier angesprochen wird, warum Gomer eben als Sinnbild für Israel gehört hatte, das finden wir in Vers 7. Denn sie sprach, ich will doch meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meinen Trank. Gomer war der Meinung, dass ihre Liebhaber ihr Begehren viel besser stillen könnte, als es Hosea könnte. Ist das nicht auch der Grund, warum Ehen kaputt gehen? Weil die persönliche Begierde höher gestellt wird als das Gemeinsame? Man wollte durch dick und dünn gehen, und als es dann dicke kam, hat sich einer dünne gemacht. Eheleute werden untreu, weil sie meinen, außerhalb der Ehe etwas Besseres zu finden als beim eigenen Ehepartner. Und diese Sehnsucht, sie wächst immer weiter an, bis alle Treueschwüre, die man sich gegeben hat, einfach nur noch Schall und Rauch sind. Und die Liebe des Ehepartners wird gering geschätzt. Und das gilt nicht nur in der Welt. Es ist auch ein Thema in der Gemeinde Christi. Ich kann mir nicht annähernd vorstellen, was in den betrogenen Eheleuten vorgeht, wenn der Ehemann weiß, die Kinder sind nicht von ihm. Oder was in einer Ehefrau vorgeht, wenn sie erfährt, ihr Mann hat noch Kinder mit einer oder mehrerer anderer Frauen. Aber Gott möchte, dass wir uns einmal darin hineinversetzen, weil er genau diesen Schmerz durchlebt. Gott ist kein gefühlsloser, keine gefühlslose Person. Er nimmt sich es zu seinem Herzen. Es ist ihm nicht egal. Wir sollten einmal bedenken, wie wir uns in so einer Situation verhalten würden. Ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass wir als der Betrogene uns von dem anderen trennen würden? Wenn es nur eben geht, jegliche Verbindung kappen würden, so schnell es geht? Wir sollten uns aber auch mal die andere Situation hineinversetzen, den anderen weiter zu lieben, über die Hurerei hinwegzusehen, obwohl man das eigentlich gar nicht kann, bis er oder sie sich letztendlich doch um der Liebhaber willen sitzen lässt, von dir geht, dich allein zurücklässt, verlassen und betrogen. Wie würdest du nun reagieren? Wäre die Reaktion nicht die gleiche wie im ersten Fall, nur eben später? Wäre es nicht verständlich, wenn aus der vormaligen Liebe nun Abneigung, ja sogar Hass würde? Aber wie verhält sich Hosea? Er wendet sich nicht einfach von Gomer ab. Er beauftragt seine Kinder, ihre Mutter zu warnen und sie zurechtzuweisen, damit sie eben nicht mit der Hurerei weitermacht, was ihren sicheren Tod bedeutet. Der zweite Vers, Teil von Vers 5 ist eine konkrete Drohung. Sonst werde ich sie der Wüste gleichmachen, einem dürren Land, und sie sterben lassen vor Durst. Die Worte Wüste, dürres Land, Durst, das erinnert Israel an das, was sie als Volk durchmachen mussten in der Wüste, als sie Gott nicht gehorsam waren und sie 40 Jahre dort umherwandeln mussten. Eine Generation von über 20 ist in der Wüste umgekommen, um ihres Ungehorsams willen. Gott hat seine Liebe auf ein Volk gesetzt, das aber aus Abraham hervorging. Er gab Abraham Verheißungen, die sich in Israel erfüllen sollten oder an Israel erfüllen sollten. Gott macht aber nicht nur Versprechungen, sondern er hält sie auch vollständig. Er hat aus Abraham und Sarah ein großes Volk gemacht. Und er hat dieses Volk in das gelobte Land geführt. Es waren Verheißungen eines guten und gesegneten Lebens für Israel. Doch das Volk Israel murrte immer wieder gegen Gott, wendete sich von ihm ab, ging eigene Wege. Letztlich gingen sie den Baalen hinterher. Doch Gottes große Geduld, seine Barmherzigkeit, lässt immer wieder Propheten zu ihnen schicken, wie zum Beispiel Hosea. Propheten warnen immer wieder Gottes Volk, halten ihnen vor Augen, von dem falschen Weg abzugehen, die Untreue, den Ungehorsam Gott gegenüber abzulegen. Und wir merken, dies gilt nicht nur für Israel, sondern es gilt auch für uns. Denn auch auf uns hat Gott seine Liebe gesetzt. Wir sind doch seine Kinder geworden. Allein durch seine Gnade sind wir angenommen. Und wir dürfen uns Kinder des ewigen Gottes nennen. Können wir uns das eigentlich richtig vorstellen? Und weil es Gottes Wille ist, dürfen wir auch die Verheißungen in Anspruch nehmen, die er seinen Kindern gab. Und wie danken wir es ihm? Sind wir nicht auch wie Israel, versprechen alles zu tun, wie Israel es am Berg Sinai tat? Singen wir nicht auch Lieder über die Treue zum Vater und Sohn, dass wir ihm folgen wollen, dass unser Herz ihm zufliegt? Und wie lange halten diese Versprechen an? Jagen wir nicht auch nach allem, was unseren Wohlstand mehrt, uns Anerkennung bringt oder Lustgewinn? Immer wieder vergessen wir die Liebe Gottes. Wo wollen wir eigentlich mehr Wohlstand bekommen als bei Gott, der für unsere täglichen Bedürfnisse in dieser Welt aufkommt und Reichtümer in der nächsten Welt verspricht, die alles, was wir hier haben, wie Kot erscheinen lässt, wie Paulus es ausdrückt. Welche höhere Anerkennung gibt es, als Kinder Gottes zu heißen? Welche höhere Lust gibt es, als den Herrn einmal in seiner Pracht zu sehen und Gemeinschaft mit ihm zu haben? Immer wieder missachten wir unseren Herrn, der uns so liebt. Wir sind wie Gomer. Aber Gott ist treu. Seine Liebe ist beständig. Er verwirft uns nicht einfach und sucht nicht sich bessere Menschen aus. Gott liebt mit einer Treue und Intensität, die wir wahrscheinlich nicht einmal annähernd erahnen können. Durch Hosea offenbart Gott seinem Volk, aber auch uns, seine große Liebe. Er verwirft untreue Menschen nicht einfach. Er lässt sie nicht einfach ziehen. Er warnt sie. Er warnt diejenigen, die er mit seiner besonderen Liebe liebt und die diese Liebe missachten. Er warnt vor dem Verderben, das passiert, wenn wir diesen Weg der Untreue weitergehen, und ruft zur Umkehr auf. Er ruft zur Buße auf. Gott hat damals mittels der Propheten gewarnt, wie wir im Alten Testament zum Beispiel im Buch Hosea lesen. Ebenso durch die Apostel und die Schreiber der Evangelien und des Neuen Testaments. Er tut es auch heute noch, wenn auch nicht mehr direkt durch Apostel und Propheten, so doch überall dort, wo sein Wort verkündigt wird. Auch heute warnt er und ruft zur Umkehr auf, weil seine Liebe zu seinem Volk sich nicht ändert. Sie bleibt vollkommen, weil er vollkommen ist. Wir stehen in der Verantwortung, aufeinander zu achten. Gomers Kinder sollten sie vor dem Ausgang ihrer Untreue warnen. Und auch wir stehen in der Gefahr, die Liebe Gottes zu missachten und meinen, Gottes Liebe reicht nicht aus. Wir müssten etwas bekommen, was nur die Welt bieten kann. Und dabei übersehen wir, dass die Welt unter dem Fluch der Sünde leidet und somit überhaupt keine vollkommene Freude bieten kann, so wie sie Gott bieten kann. Gott warnt uns vor diesem Weg. Er warnt uns davor, ihn weiter zu beschreiten, ruft zur Umkehr auf. Aber er warnt nicht nur wie ein Straßenschild oder eine Sirene. Er wird aktiv. Er wird aktiv, um sein untreues Volk, seine untreuen Kinder zurückzubringen. Und davon lesen wir in den Versen 8 bis 15. Ich möchte uns die Verse 8 bis 10 einmal lesen. Darum, siehe, ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen. Ja, ich will eine Mauer für sie errichten, damit sie ihre Pfade nicht mehr finden soll. Wenn sie dann ihren Liebhaber nachjagt und sich nicht mehr einholt, wenn sie sie sucht, aber nicht findet, so wird sie sagen, ich will hingehen und wieder zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals hatte ich es besser als jetzt. Sie erkannte ja nicht, dass ich es war, der ihr Korn, den Most und das Öl gab und ihr das Silber und Gold mehrte, das sie für den Baal verwendet haben. Wir sehen, Gomer bzw. Israel strebt zur Sünde. Doch Gott greift ein, indem er Barrikaden aufbaut, damit sein Volk nicht weiter in die Irre geht, damit sie den wegkommen von dem Weg der Untreue, wieder hin zu ihrem Gott. Es ist ein Zeichen der großen Liebe Gottes, dass sie nicht einfach uns weiter in unser Verderben rennen lässt. Am Beispiel von Hoseas untreuer Frau sehen wir, waren es Dornen. Unerwünschte Wege wurden verzäunt. Die Grundbesitzer taten das mit Dornengestrüpp. Und nach der assyrischen Eroberung um 721, 722, da verwilderte das ganze Land so, dass die Wege zu den Kultstätten unbegehbar waren. Von diesen Götzen war keine Hilfe mehr zu erwarten. Naja, war es sowieso nicht, aber man tat es ja. Aber jetzt war auch der Opferweg dazu verbarrikadiert und man konnte sie nicht mehr anrufen. Der Steinwall, der wird mit den im Weinberg oder Feld gefundenen und dort störenden Steinen als Grenze circa 1 Meter hoch gebaut. Wer mal Acker besessen hat und musste Steine sammeln, Jahr für Jahr, der weiß, was das bedeutet. Und dieser aufgeschüttete Steinwall, der erinnert an die Trümmer, die nach der Eroberung des Nordreiches entstanden sind und die aufgeschichtet worden sind. Die Pfade, das sind Schleichwege der Ehebrecherin und bedeuten hier die Wallfahrtswege zu diesen Baalskultstätten. Gott hatte nur eine Anbetungsstätte und die war in Jerusalem. Israel wird wie ein wildes Tier durch Gehege und Schutzmauern daran gehindert, ihrem Trieb zu folgen. Gott nimmt sie gewissermaßen in Schutzhaft. Er bestraft sein Volk deshalb so, weil alle Bußrufe nichts bewirkt haben. Bei Gomer scheinen diese Maßnahmen Erfolg gehabt zu haben. Ich will hingehen und wieder zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals hatte ich es besser als jetzt, lesen wir in Vers 10. Wie oft sind wir der Sünde hinterhergelaufen, haben uns verführen und locken lassen, dachten die Erfüllung darin zu finden. Sie war süß, wie Bonbons. Und genau wie bei Bonbons war der Genuss nur kurz. Ebenso wie bei Bonbons machten sie nicht satt. Die erwartete Erfüllung, sie blieb aus. Im Gegenteil, durch diesen übermäßigen Genuss wurde uns sogar übel. Wenn wir merken, dass all unsere Mühen in unseren Sünden Erfüllung zu finden scheitern, ja, dann besinnen wir uns darauf, wieder zurück zu Gott zu gehen. Man könnte meinen, dass Gott sein Ziel erreicht hat, oder? Aber wie wir bei Gomer sehen können, ist dem nicht so. Geht sie zurück, weil sie erkannt hat, wie gut und liebevoll ihr Ehemann ist? Nein, sie geht zu Hosea zurück, weil es ihr dort besser ging als jetzt. Das ist keine Umkehr aus Liebe, das ist Berechnung. Das ist Kalkül. Wie viele Menschen nennen sich Christen, weil sie erwarten, dass es ihnen bei Gott besser geht, dass ihr Leben einfacher wird? Leider wird dies ja auch bei den einen oder anderen Prediger so verkündigt, das sogenannte Wohlfühlevangelium. Aber Gottes Ziel ist ein viel höheres, nämlich er will, dass wir ihn lieben. Er will, dass wir ihn mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele, mit unserer ganzen Kraft, mit allem, was wir haben. Und das ist letztlich das Einzige, das uns bei ihm halten kann. Seine Liebe zu uns und unsere Reflexion seiner Liebe auf ihn. Anders können wir nicht bei ihm bleiben. Das ein oder andere kann uns zu ihm hintreiben. Die Angst vor der Hölle oder die Versprechen, was wir im Himmel haben können. Aber nur die Liebe, sie wird uns bei ihm halten. Seine Liebe und unsere Erwiderung auf diese Liebe. Gomer hat das nicht erkannt. Und ebenso erkannte sie auch nicht, von wem das Korn, der Most und das Öl kam und wer ihr Silber und Gold mehrte, das sie für ihre Baal verbrauchte. Mit diesem hebräischen Wort erkennen oder auch wissen wird das enge, persönliche Vertrauensverhältnis des Glaubens ausgedrückt, das auf guten Erfahrungen beruht. Wenn Gott Menschen erkennt, dann erwählt er sie und das heißt, er liebt sie und er kümmert sich um sie. Was sagte Jesus? Sammelt nicht in Scheunen und so weiter. Gott sorgt für euch. Abgekürzt. Und weil Gott sich durch seine Taten zu erkennen gibt und uns durch seine heilige Schrift sein Handeln in der Geschichte deutet, ist es uns möglich, von Gott zu wissen. Auch in den Berichten, die Gottes Taten bezeugen und vergegenwärtigen, offenbart sich Gott. Seine Liebe, seine Verantwortung zu uns, seine Gnade, aber auch seinen Zorn. Darum hat Gott ja auch angeordnet, sein Volk an seine Taten zu erinnern. Darum hat Gott diese Feste eingesetzt, dass immer wieder gefragt werden, warum feiern wir dieses Fest, warum feiern wir jenes Fest? Und sie immer wieder die Antwort bekam, deshalb, weil er uns aus Ägypten geführt hat, deshalb, weil er dies und jenes an uns getan hat. Die Israeliten, sie durften erwarten, dass Gott auch zukünftig seine Macht an ihnen erweisen wird. Das Nichtwissen, die fehlende Gotterkenntnis, ist also nicht eine verzeihliche Unzulänglichkeit, sondern sie ist die Grundsünde, weil Israel um Gott wissen konnte. Die Unwissenheit verrät, dass sie die Taten Gottes und seine Offenbarung in prophetischen Worten verachtete. Wer nicht um Gott weiß, will nicht um ihn wissen. Und Unwissenheit ist Schuld. Das können wir in Römer 2 nachlesen. Ebenso hat sich Israel schuldig gemacht, weil sie nicht erkannten, von wem nun wirklich ihr Wohlstand kam, in dem sie zur Zeit Hoseas lebten. Sie beteten einen Gott an um Regen, einen anderen um gute Ernte und noch andere um irgendetwas anderes. Und wie so oft verkannten sie, dass jeder Segen, auch in unserem Leben, von Gott kommt. Selbst wenn wir untreu sind, entzieht uns Gott ja nicht sofort diesen Segen. Es bricht nicht gleich alles über uns zusammen. Und das ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Wie oft klopfen wir uns selbst auf die Schultern, sind stolz auf unsere Leistungen und vergessen ganz, dass Gott es war, der es überhaupt ermöglicht hatte, dass wir diese guten Taten tun konnten. Wirklich, Gott, dir sei Dank, dass du uns nicht jedes Mal zum Tier werden lässt, wie Nebukadnezar, wenn wir uns einmal wieder selbst beräuchern. Bedenke immer, wer dir diese guten Werke gegeben hat, dass du sie tun kannst. Wer dir die Fähigkeit gab, sie durchzuführen. Gib Gott die Ehre dafür. Israel tat es nicht. Ihre Umkehr war immer halbherzig, zeitlich begrenzt. Ich glaube, es hat nicht mal zwei Generationen gedauert, bis sie wieder in ihren alten Götterkult zurückgefallen sind. Sie haben sich aber nicht bewusst von Gott abgewandt oder sich sogar gegen ihn gestellt. Sie hatten Gott in ihrem Wohlstand einfach vergessen. Hat Gott bis hierher um Israel geworben, wie Hosea um Gomer, kommt nun die Zeit der Züchtigung. Gott nimmt ihnen ihre götzendienerischen Feste, ihren Reichtum in Form von Weinstöcken und Feigenbäumen und selbst die alltäglichen Dinge des Lebens, ja sogar die Grundnahrungsmittel entzieht er ihnen. Im Jahr 1722/21 vor Christi geschah genau das, was Hosea ankündigte. Die Assyrer drangen ins Land ein, besiegten das Nordreich Israel und es hörte auf zu existieren. Das Nordreich gab es nicht mehr. Es scheint, die Liebe Gottes hat nun ihr Ende gefunden. Seine Geduld und seine Treue ist vorbei, könnte man denken. Und vielleicht erkennst du dich sogar in diesem Bild wieder und meinst, Gott hat dich um deiner Untreue, deines Ungehorsams, deiner Sünden verlassen. Du bist deinen Götzen nachgelaufen und hast Gott vergessen. Und du stehst nun vor dem Scherbenhaufen deines Lebens. Es ist alles zu spät. Kein Weg zurück. Aber das ist es nicht. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Sprüche 3, Vers 12. Genau das passierte hier nun. In der Strafe, in der Züchtigung zeigt sich wieder Gottes Liebe, weil er sein Volk, seine Braut zurückgewinnen will. Und davon lesen wir in den letzten Versen, 16 bis 25. Gott hat Israel gewarnt, hat die falschen Wege verbarrikadiert, hat für sie aber dennoch gesorgt. Erst als sie nun berechnend zurückkehrten, hat Gott sie in die Wüste gelockt. Aber nicht, um sie dort umkommen zu lassen, sondern um zu ihrem Herzen zu reden, Vers 16. Welcher betrogene Ehepartner würde das tun? Hosea wirbt um Gomer und stellt ihr wieder allen Reichtum und Freude in Aussicht. Und der Ort Achor wird zum Ort der Hoffnung. Dabei war hier der Ort des Gerichts, nachdem Achan in Jericho sich gegen Gottes Willen am Gebannten vergriffen hatte, wurde er hier in Achor gesteinigt. Israel wird wieder in die Wüste geführt, um wieder zu den Weinbergen und zur Hoffnung zurückzukommen. Ja, mehr noch, Gott will einen neuen Bund mit ihnen schließen. Was sollten die Israeliten darunter verstehen? Wie sollten sie das einordnen? Sie hatten ja noch nicht das Neue Testament. Was sie aber verstehen konnten, war, dass mitten im Gericht, mitten im Leid, Gottes Liebe nicht aufgehört hat. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung auf eine gute und herrliche Zukunft. Wir verstehen heute, welche Hoffnung damit genau gemeint ist. Denn wir können zurückschauen auf die Ereignisse, von denen das Volk nur Bruchstücke sah. Sie sahen nur einen Tisch voller Puzzleteile, Puzzleteile der Verheißungen. Und die waren auch noch ordentlich gemischt. Wir nun sehen nun das fast fertige Bild. Ich sage das fast fertige, weil einiges noch aussteht. Aber wir können eindeutig erkennen, was gemeint ist. Weil die meisten Puzzleteile gelegt sind und die anderen liegen schön ordentlich daneben. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, Jesus Christus, ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns, 2. Korinther 1,20. Alle Verheißungen erfüllen sich in Christus. Dafür sind sie gedacht. Dieser Gerichtsort, der zum Tor der Hoffnung wird, ist das Kreuz auf Golgatha. Hier ist Jesus für unsere Untreue, für unseren Unglauben stellvertretend für uns gerichtet worden. Und er ist nach 3 Tagen auferstanden zum ewigen Leben. Alle, die Gottes Ruf folgen, die diese Verheißung für sich annehmen, sind gerettet zu diesem ewigen Leben bei ihm. Gott geht eine neue Verlobung ein, Vers 21 bis 22. 3-mal betont er diese Verlobung, die allein von ihm ausgeht. Und ich will mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Gott ist der Handelnde. Er schließt den Bund, an dessen Ende die Erkenntnis steht, ihn zu erkennen, die Zuwendung zu ihm, die Treue zu ihm. Wie es Israel am Sinai versprochen hatte. Wie wir es bei unserer Bekehrung versprochen hatten. Und wie der Geist Gottes es in uns bewirken will. Gott bietet diese Hoffnung allen an, denen, die ihn vergessen haben oder auf dem Weg dahin sind, ihn zu vergessen, wie Gomer. Denen, die andere Väter haben, so wie Lo-Ruhama und Lo-Ammi. Gottes Liebe kommt zum Ziel, trotz unserer Untreue, trotz unseres Unglaubens. Denn Gott ist treu. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen, lesen wir bei 2. Timotheus 2. Hast du diese Liebe erkannt? Wo suchst du Liebe? Wir suchen Liebe an allen möglichen Orten. Aber die wahre Liebe, die finden wir nur bei Gott. Seine Liebe ist einzigartig, weil sie vollkommen ist.
Möge Gott dir diese Liebe durch sein Wort zeigen und dein Herz bewegen, damit du diese Liebe erkennst und zu ihm kommst. Er ist treu. Er wird dich nicht zurückweisen, egal was in deinem Leben vorgefallen ist. Allen anderen, die diesen Schritt schon gemacht haben, wünsche ich, dass sie aufs Neue erkennen, wie groß Gottes Liebe und Treue ist, dass wir wieder ihn in den Mittelpunkt unseres alltäglichen Lebens stellen und eben nicht nur am Sonntag, damit wir nicht wie Gomer sind und vergessen, Gott vergessen. Darum, vergiss nicht die Liebe Gottes zu dir. Amen.
Wir sind nun zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Wir wollen noch zusammen beten. Danach wollen wir das Lied hören oder singen, Nimm du mich ganz hin. Und dann sind wir zu Kaffee und Kuchen eingeladen, jeder, der möchte. Alle anderen dürfen in Frieden scheiden. Wollen wir noch einmal aufstehen? Großallmächtiger Gott, ja, deine Treue, deine Liebe zu uns, sie ist so wunderbar, so groß, so überwältigend. Wir können gar nicht ermessen, wie, was du uns wirklich tust, wie diese Liebe uns verändert, wie diese Liebe uns zu etwas macht, das dir gefällt. Aber leider laufen wir immer noch weg von dir, suchen uns das eigene, obwohl es bei dir nichts Besseres gibt. Hilf uns, dass wir auf dich schauen. Wenn wir Not haben, dass wir auf dich schauen, der du all unsere Sünden getragen hast, der du alles durchgemacht hast an Sehnsüchten, Verletzungen, die wir uns vorstellen können. Nicht die Welt bietet uns etwas, sondern du allein. Und wir danken dir dafür. Und wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder aufs Neue zu dir zurückziehst, dass du uns immer wieder die Erkenntnis schenkst, auf welchem Weg wir sind, ob wir auf dem rechten oder auf dem falschen Weg sind. Und dass du uns nachjagst, ja, wirklich nachjagst, damit wir nicht verloren gehen. Darum dir immer wieder unsere Anbetung, unser Dank und unsere Liebe, die du in uns wirkst, jetzt und in Ewigkeit. Amen.